Nachdem jetzt alle gegessen haben, gesättigt sind, entspannt sind, kann man ganz gemütlich zuhören. Schnarchen bitte dann ein bisschen leiser, damit der Rest zuhören kann. Aber ich werde versuchen, die Session generell etwas interaktiv zu gestalten. Das heißt, einerseits sollte ich da mal auf den Knopf drücken, damit man sieht, wer ich überhaupt bin. Ja, also, mein Name ist Christoph Wilfing, ich komme von der AtWork GmbH und auch ich habe heute festgestellt, wir sind hier in dem Saal der österreichischen Tracks. Ja. Also auch ich komme aus Österreich, meine Vorrednerin kommt aus Österreich, beim Nachredner weiß ich es noch nicht, aber es wird sicher spannend. Sie hören auch ein bisschen, ich werde heute den Deutschen ein bisschen österreichisch beibringen, gleich bei der Agenda, weil in der Agenda steht, wir reden über DevOps, wir reden über Continuous Deployment und ich werde Ihnen erklären, wie wir in Österreich das schon immer gemacht haben. Ja. In Wirklichkeit auch, was DevOps ändert und werde versuchen, ein bisschen diesen Begriff DevOps zu erklären. Weil ich behaupte, wenn ich jetzt so die Frage in die Runde stelle, wer von Ihnen ist DevOps? Okay, da wird eine Hand, zwei Hände, drei Hände, vier Hände, fünf Hände von doch ein bisschen mehr Personen, die anwesend sind. Wer weiß, was DevOps überhaupt heißt? Okay, wir wissen alle, es steht für Development Operations. Aber was heißt das? Was bedeutet das? Das ist doch die eigentliche Frage. Da höre ich so von der Seite Release Management letztendlich. Aber, und da bin ich jetzt ganz frech, ich habe explizit IaaS in Microsoft Azure hier hingeschrieben, Infrastructure as a Service. Das heißt, da reden wir jetzt nicht zwingend von Release Management im Kontext des Developments. Ja, bitte nicht verwirren lassen. DevOps oder Development Operations heißt nicht zwingend, dass wir nur von Developern reden. Ich bin ein Infrastrukturmensch. Ich habe Zeit meines Lebens mich um Infrastruktur gekümmert, eigentlich sehr viel on-premise, habe jetzt in den letzten 3,5, vielleicht 4 Jahren, muss man schauen, stimmt nicht ganz, aber 3 Jahren circa, mich mit Azure beschäftigt. Und jeder, der heute behauptet, naja, Azure, nur für was Developer, okay, interessiert mich nicht. Ja. Das ist nicht ganz richtig, weil jeder Developer braucht auch eine gewisse Infrastruktur und auch klassische Infrastruktur kann von Azure profitieren. Und ich werde heute versuchen, auf das ein bisschen einzugehen. Ich erzähle dann etwas über JSON, weil ganz ohne Development kommen wir nicht aus. XML hat vielleicht jeder schon mal gehört. JSON ist so das neue XML, ja, klingt besser. Kann mehr, keiner weiß, was die Abkürzung heißt. Deswegen ist es cool und daher kommt es von den Developern. Ja. Deployments in der Realität, wie schaut sowas aus? Was ist eigentlich ein Deployment? Was kann ich mir darunter vorstellen? In welchem Zusammenhang steht das eigentlich mit JSON? Und wie fügt sich das in dieses gesamte DevOps-Thema eigentlich ein? Und zwei der absolut wichtigsten Themen, Automation, Automation, Automation. Einer der riesen Benefits, wir reden von Automatisierung. DevOps lebt von Automatisierung. Jeder, der hier drin sitzt, wer hier drin hat noch keine Zeile PowerShell geschrieben? Noch keine Zeile PowerShell. Okay, jeder, der jetzt die Hand heben würde, könnte den Raum verlassen. Ja, das ist sinnlos. Es hat keiner, also nur zur Info, kein Mensch hat aufgezeigt. Das heißt, jeder hat zumindest schon mal PowerShell gesehen, verwendet. Und das ist extrem wichtig. Automation heißt jetzt nicht nur PowerShell. Ja. Ich werde heute auch ein paar Dinge zeigen, die zwar sehr PowerShell-lastig sind, ja, aber nicht ausschließlich PowerShell. Ja. Und natürlich Tools, Tools, Tools. Ja. Das beste Produkt lebt und stirbt mit einem coolen Tool. Wenn das nicht geil ausschaut, wenn das sich nicht schön anfühlt, dann kann das nichts. Ja. Schon mal ein VI bedient. Ja, auch wenn man bedient hat, aber ganz ehrlich, Spaß macht das keinen. Ja. Darum werde ich einfach ein paar Tools vorstellen. Ja. Ich werde Ihnen die einfach zeigen und Sie werden während des Vortrags auch ein paar Tools sehen, ja, die ich live verwende. Und ich versuche ein bisschen so einen Überblick zu geben. Ja. Das haben wir schon immer so gemacht. Was heißt das genau? Naja, die Welt, wie wir sie kennen, wir Infrastrukturmenschen, ja, ich sage das mal bewusst so ein bisschen provokativ, ja. Wir Infrastrukturmanager kennen die Welt, so. Meine Server. Jeder kennt seine Server, hat hat sie vielleicht persönlich installiert, persönlich in der Hand gehabt, hat ihnen einen Namen gegeben. Das muss nicht unbedingt Fritz, Franz und Rudi sein, aber zumindest irgendwelche logischen Kürzel, damit man weiß, was rennt da drauf, was macht der Server, was tut der, seit wann gibt es den vielleicht. Ja? Virtualisierte Workloads, ja klar. Jeder verwendet virtuelle Server, jeder verwendet natürlich Hyper-V, weil was anderes gibt es nicht. Ja? Deswegen, wir kennen alle virtualisierte Workloads. Wir kennen vielleicht nicht unbedingt Applikationsvirtualisierung, wir kennen vielleicht nicht unbedingt Container, so eine auch Art der Virtualisierung, wenn man es genau nimmt, ja? Aber eigentlich auch recht neu. Weil wer hat Container schon verwendet? Okay, doch ein paar Hände. Und ich frage jetzt provokant, Container auf Windows oder Container auf Linux? Linux? Okay. Windows? Ja, doch. 1, 2, 3 Leute, die doch Container auf Windows schon verwendet haben. Weil das Containerprinzip gibt es schon lang. Das gibt es unter Linux schon ewig. Und der Windows ist es jetzt erst wirklich interessant geworden. Warum? Naja, man hat sich halt überlegt, Docker ist cool, das wollen wir auch, deswegen brauchen wir Container. Jetzt haben wir Docker, kein PowerShell-Interface für Docker verfügbar, ja, wird vielleicht noch kommen, aber Docker haben wir, jetzt können wir auch Container verwalten und die auch auf Windows laufen lassen. So, Load Balancer, Networks, WLANs, DMZ, Infrastruktur, Switches, sehr cool, irgendwelche IDS-Systeme, geil, ja. Also je größer die Hütte, je größer der Schrank, ja, und je höher und je fetter ausgestattet, desto besser ist es. Ganz ehrlich, als Infrastrukturmensch, wer hat nicht ganz gern so einen richtigen 2HE-Server, bootet vielleicht vom SAN über einen Fiber-Channel-Switch, iSCSI möglicherweise, so richtig eine Terabyte-Memory, 8 CPUs drin, so richtig geile Hardware. Ja? Spannend, oder? Wird jetzt nicht vorkommen im Kurs. Ja? Also es wird kein Hardware-Vortrag. Aber kennen wir alle. Ja? Das ist die Welt, wie wir sie kennen, wir Infrastrukturmenschen. Wir heben das ins Rack, wir schrauben es rein, wir finden es cool. Wir schirmen CD rein, neuerdings nur mehr ein USB-Stick. Toll. Das wird sich alles ändern. Das wird möglicherweise in Zukunft ein bisschen anders. Ich werde erklären, warum. Jeffrey Snower kennt man. Jeder kennt Jeffrey Snower. Nachdem jeder von Ihnen schon ein PowerShell in der Hand gehabt hat, muss jeder Jeffrey Snower kennen. Ja? Jeffrey Snower, der Inventor of PowerShell oder der Vater der PowerShell, wenn man so will, hat einmal gesagt, und ich versuche das jetzt ein bisschen zu umschreiben, ohne den Satz da jetzt komplett so vorzulesen. Man muss sich vorstellen, meine Server, ich habe ihnen einen Namen gegeben. Ich behandle sie wie mein kleines Haustier. Ich streichle sie, ich patche sie jedes Monat, ich verbinde mich drauf, ich streichle sie, super toll. Und wenn es ein Problem gibt, dann kümmere ich mich um diese Server stundenlang. Ich installiere einen Hotfix, ich installiere den 37. Patch, ich konfiguriere, damit das Ding wieder geht. Aber eigentlich müssten wir uns doch wie eine Herde verhalten. Wir haben so viele Server, seien wir uns ehrlich, jeden einzelnen merken und streicheln können wir nicht mehr machen. In Wirklichkeit müssten wir das Ganze wie eine Herde behandeln. Wir müssten jedem Server ein Brandzeichen geben, damit wir wissen, meiner, ja, wir sperren es ordentlich ein, schauen, dass gescheit gemanagt sind und wenn einer hin ist, auf dem Barbecue und einen neuen her. Und in Wirklichkeit ist das der Gedanke, der hinter DevOps auch ein bisschen steht. PowerShell geht in die Richtung, oder man versucht es quasi mit PowerShell auch ein bisschen zu treiben und den Enabler, ja, der ist vor Jahren schon gekommen, wer noch Monad kennt als Produkt, so der erste Version von PowerShell, der Codename war Monad, der weiß, okay, dort hat es begonnen, das ist Jahre her. Und in Wirklichkeit hat es sich in der letzten Zeit und in den letzten Jahren, das sind gar nicht so viel, wenn man es vergleicht mit einer Bash oder so, hat es sich eigentlich sehr gut gemausert. Und Jeffrey Snower hat versucht, die PowerShell dorthin zu bringen, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, einen einzelnen Server zu managen, sondern Herden, ganze Produkte, ganze Services. Und wie das ausschaut, zeige ich her. Warum? Was ändert DevOps? Was ändert DevOps? DevOps ist eigentlich nicht speziell das Tool 27 oder der Editor XY, sondern DevOps ist ja eigentlich ein Gedankengut. In Wirklichkeit geht es darum, seinen Gesamtdenkprozess, wie gehe ich an Infrastruktur heran, zu ändern. Warum? DevOps denkt, wenn man sich die Wikipedia-Definition anschaut, DevOps denkt mit einem Software-Developer-Ansatz über IT nach, versucht diese zu automatisieren und versucht diese Kultur, dieses Environment einfach möglichst schnell changeable, frequently changes, reliable changes dort reinzubringen. Das heißt, man versucht eigentlich, dieses Gedankengut von kleine Schritte, stabile Schritte, schön langsam ändern, aber ändern. Nicht einfrieren, drauf bleiben, Version XY, 3 Jahre warten, Service Pack 10 einspielen und hoffen, dass es geht. Sondern wirklich kleine Schritte, ständige Entwicklung, Evolution. Die Evolution hat uns gelehrt, das funktioniert. Das ist nicht fehlerfrei, auf keinen Fall. Aber es hilft uns, mit den kleinen Schritten auch nur kleine Fehler zu machen, diese aber auch schnell wieder auszubessern, weil wir schnell damit arbeiten können, weil wir schnell Changes durch die Pipeline bringen. Und ich will heute ein bisschen versuchen, diesen Ansatz herzuzeigen, an konkreten Beispielen. Ja? IaaS in Azure brauche ich nicht erklären. Weiß irgendwer nicht, was IaaS in Azure ist? Keiner hebt die Hand, perfekt, lauter Azure-Spezialisten. Das heißt, diese Folie kennen Sie. Brauche ich nichts erklären. Super. Ja, doch, bitte? Sehr gut. Dann erkläre ich ganz kurz Cloud-Modelle. Ich habe erwähnt IaaS als Infrastructure as a Service. Ja. Wenn wir uns die Grafik anschauen, sehen wir ganz klassisch On-Premise auf der linken Seite. Das bedeutet, On-Premises, alles, was dort läuft, liegt in meiner Hand. Ich kontrolliere das Netzwerk, das Storage, die Server, die eventuell vorhandene Virtualisierung, alles darüber. Beginne ich, Teile dieses Stacks aus der Hand zu geben, dann beginne ich meistens unten. Ja? Ein Haus baut man auch, indem man vom Keller anfängt und nach oben arbeitet, nicht vom Dach. Das heißt, ich beginne unten, und nehmen wir mal den ganzen Network, Storage, Server und auch den Virtualisierungsteil und lagert den aus und sagt, liebe Microsoft, ihr habt das Produkt programmiert, Hyper-V, kümmert euch darum, macht das. Ihr wisst schon, wie das geht. Das machen sie nicht schlecht. Das heißt, ich muss mich eigentlich nur mehr darum kümmern, dass das Betriebssystem, Windows, Linux, whatever, ja, auf dieser Virtualisierung läuft. Heißt, ich muss mich aber sehr wohl um das Betriebssystem kümmern. Heißt, Patches, eventuell Sicherheitslücken, dort einmal flicken, die Applikation on top. Was auch immer ich da drin dann installiere in dieser Virtualisierung, muss von mir gewartet installiert werden. Das wäre Infrastructure as a Service. Ich bekomme die Virtualisierungsschicht, Oberkante, Betriebssystem und ab da quasi gehe ich nach oben und installiere, was ich brauche. Als Vergleich dazu, Azure gibt es ja auch als Plattform as a Service. Das heißt, ich bekomme bei diesem Stack einfach ein paar Ebenen weiter nach oben, ja, und ich kümmere mich eigentlich nur mehr Applikation, Daten. Typisches Beispiel, Azure SQL DBs. Bei SQL-Datenbanken in Azure bekomme ich einen Connection String auf eine Datenbank. Wo die läuft, auf welchem Server die läuft, auf welcher Hardware die läuft, auf welcher Virtualisierung die läuft, ist mir vollkommen egal. Dass die available bleibt, dass die secure ist, dass die vielleicht gepatcht wird, dass da vielleicht sich jemand drum kümmert, dass da Hochverfügbarkeit dahinter passiert, nicht meine Aufgabe. Brauche ich mir nicht drum kümmern. Ich habe einen Connection String, dort verbinde ich mich hin und der muss verfügbar sein. Aus. Rest Microsoft. Plattform as a Service. Sehr wohl kümmere ich mich aber um die Daten. Also was schreibe ich rein in die Datenbank, wie ist die strukturiert, wie kriege ich die Daten dort raus, was für Queries fahre ich da drauf. Der letzte Step wäre Software as a Service. Bedeutet, ich habe quasi den gesamten Stack aus der Hand gegeben und sage, passt, ich konsumiere nur mehr das Service. Ein Beispiel dafür wäre Office 365. Wer vorher schon in dem Saal war, hat vorher gehört, Office 365, Service von der Microsoft, komplett gemanagt. Einfachstes Beispiel, Mail. Was konsumiert der Endkunde? Er konsumiert mit seinem Outlook das Service Mail. Er muss sich nicht darum kümmern, was für Server dahinter läuft, dass der hochverfügbar ist, all diese Themen. Er braucht das Betriebssystem nicht installieren, das Windows, das Exchange, alles on top braucht er nicht. Ist ihm wurscht. Er kriegt eine Mail, er kann eine schicken, aus. Software as a Service. Die wahrscheinlich, ich sage jetzt einmal, einfachste Form, einen Service zu konsumieren, ich brauche mich um nichts kümmern. So, diese Cloud-Modelle sind super. Ich komme aus der Infrastruktur, bedeutet, ich betrachte heute Infrastructure as a Service. Warum? Nicht nur, weil ich aus der Infrastruktur komme, sondern auch, weil das etwas ist, was meinem normalen Kunden einfach erklären kann. Also wir brauchen, glaube ich, bei einem Kunden, wenn ich hingehe und sage, du, machen wir doch Machine Learning, machen wir ein Hadoop-Cluster, irgendwelche Geschichten, das ist sehr komplex. Das ist ein relativ komplexes Thema für den Kunden. Das heißt, man kann ihn leichter an ein Thema heranführen, wenn man ihm etwas gibt, was er schon kennt. Nämlich ein Netzwerk, ein Server, ein Router, ein Gateway, da kann er was anfangen damit. Ja, er hat ein Webinterface und nicht sein klassisches Kastel, das er reinschraubt, aber technisch gesehen kann er was anfangen mit den Begriffen und da ist es einfach, damit anzufangen. Das heißt, ich betrachte sie heute als meine Kunden, ich erkläre ihnen Schritt für Schritt, wie Infrastructure as a Service in Azure funktionieren kann mit einem DevOps-Ansatz. So, was heißt das? Ich zeige Ihnen IaaS in Azure. Jeder kennt das Azure-Portal. Schon gesehen, oder? Ja, klar, ich hoffe schon, weil, wenn Sie das heute noch nicht gesehen haben, dann könnte die Session länger dauern. Ja? Das Azure-Portal an sich ist relativ simpel aufgebaut. Sie sehen im linken Bereich eine Liste von gepinnten Favoriten, Ressourcen, die ich so öfter verwende, und sehen unter anderem zum Beispiel einen Pin für Virtual Machines. Ja? Und Sie sehen auch, da habe ich noch keinen. Ich kann jederzeit eine virtuelle Maschine anlegen, indem ich da oben auf Add klicke und sage, liebe virtuelle Maschine, ich suche mir eine aus, wähle quasi, was hätte ich gern für Betriebssystem, wähle dann aus, naja, natürlich Windows Server, weil was anderes gibt es ja nicht, kann dort meinen Windows Server 2.12 oder 2.16 oder 2.8 auswählen und kann dann über den schönen Create-Button einfach sagen, passt und da hätte ich jetzt gerne eine virtuelle Maschine. Und Sie sehen, ich bekomme einfach eine Webinterface, um mir solche Ressourcen anzulegen, mir zusammenzuklicken, bös gesagt. Jetzt werden Sie mir zustimmen. Zusammenklicken, das kann jeder. Also das ist jetzt nicht spannend. Einerseits nicht spannend, andererseits langsam. Jetzt wenn es 5 Server zusammenklicken und es 5 verschiedene Leute machen, dann werden da 5 verschiedene Server rauskommen. Nicht nur bei der Größe der VM, wie viel CPU, wie viel Memory kann ich verwenden, das kann ich alles konfigurieren, aber auch natürlich, welchen Namen verwende ich jetzt für diese VM, welche Festplatten, wo läuft die, in Westeuropa, in Osteuropa, in Nordeuropa, weiß nicht, kann man aussuchen. Schickt man es nach US, ist vielleicht nicht ideal. Ja? Das heißt, ich habe hier relativ viele Möglichkeiten, Fehler zu machen oder jetzt klassisch menschliche Probleme einzufügen. Und auch der Automatisierungsgrad ist natürlich ein bisschen fraglich, weil ich kann da jetzt vielleicht 5 Leute hinsetzen, 3 Ferialpraktikanten, die das durchklicken und mir jeden Tag 5 Server anlegen. Aber einerseits habe ich es dann vielleicht wirklich alle unterschiedlich, andererseits, wer dokumentiert denn das? Das heißt, alles nicht so ideal. Es hat mal jemand den Ausdruck geprägt, ein Webinterface oder generell das Portal von Azure ist relativ asozial. Nicht nur, weil es so schlecht funktioniert, sondern auch, weil man da einfach dauernd durchklicken, dauernd in die Breite und da muss man hin und her scrollen und man sieht nichts, urmühsam. Ja? In Wirklichkeit wollen wir das automatisieren. Das heißt, wir wollen eigentlich nur mehr das Ergebnis sehen. Ich will das verwenden, um zu sehen, dass eine virtuelle Maschine angelegt wurde und kontrollieren, ob ich es richtig gemacht habe oder ob es angekommen ist, aber nicht zum eigentlichen Durchklicken. Ja? Das heißt, ich als PowerShell-Mensch, wenn man so will, ja, würde hergehen, würde ein PowerShell-Skript schreiben und würde sagen, ja, der macht das da schon. Ja, das können wir. Wir können da PowerShell-Interfaces verwenden und wir können da quasi mit PowerShell die VM und die Ressource dahinter konfigurieren, anlegen. Das ist der halbe Spaß. Aber es ist schon mehr Ansatz. Ja? Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das wirklich komplett von Beginn virtuelle Maschine bis hin zu, da läuft die Maschine und ich kann mich mit RDP drauf verbinden, automatisieren. So, wie gesagt, nur der halbe Spaß. Aber sowas würde dann ungefähr, Sie kennen sicherlich die ISE, also die PowerShell Integrated Scripting Environment oder das PowerShell Integrated Scripting Environment, das schaut dann halt wie klassischer PowerShell-Code aus. Ja? Das legt jetzt keine VM aus, aber schaut ungefähr genauso aus. Ja? Bisschen unübersichtlich, aber es funktioniert. Jeder, der PowerShell verwendet hat oder schon mal verwendet hat, kann mit sowas umgehen. Ja? Bedeutet, damit können wir VMs automatisiert anlegen. Bedeutet, damit können wir in diesem Interface alle Parameter automatisieren. Hat das schon wer gemacht? Ja, sehr viele. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erfahrungen damit. Funktioniert das gut? Funktioniert das schlecht? Ist das performant? Ist das super? Wie ist das? So.
So gut, wie man es schreibt,
so gut ist es. Ja, das beschreibt es auch relativ gut. Ja. Ich kann halt in PowerShell sehr viele Fehler abfangen, ich kann mich mit Schleifen beschäftigen, ich kann dann quasi mehrere VMs anlegen, ich muss halt darauf Rücksicht nehmen, dass vielleicht ein Netzwerk schon existiert, all diese Geschichten. Ja. Das heißt, es wäre doch schön, wenn ich diese Arbeit, die möglicherweise jeder in ihrer Firma schon mal gemacht hat, weil, Hand aufs Herz, jeder schreibt dann sein PowerShell-Skript, so wie es für die Firma passt, ja, und automatisiert das und seinen Prozess, wie entsteht das Ganze, hat vielleicht noch eine Webseite, wo man das dann im Idealfall auswählen kann. Ich hätte gerne eine VM für den Mitarbeiter XY, weil der muss was testen. Dann haben sie das, was die Webseite macht, nur für den Enduser automatisiert und ein paar Skripte dazwischen, die das machen für sie. Also in Wirklichkeit haben wir die Webseite auch geschrieben, ja. Da haben wir ein bisschen bessere Möglichkeiten, weil wir können Templates verwenden. Ja, Templates oder auch Azure Resource Manager Templates. Warum betone ich Azure Resource Manager? Jeder wird wissen, es gibt in Azure zwei Deployment-Methoden. Azure Resource Manager und Azure Service Manager. Ja, jeder, der vor 3 Jahren begonnen hat, Azure zu nutzen, wird feststellen, okay, Azure Service Manager kennen wir, weil, Sie werden jetzt lachen, das Portal dafür schaut ungefähr so aus. Ja? Jeder kennt dieses schöne drehende Ding, das hat jeder schon gesehen. Azure Service Manager ist das hier. Da drin, aber VM zusammenzuklicken, ist ungefähr Gurgel ins Knie dran, tut weniger weh. Das heißt, auch da könnten wir theoretisch eine Webseite verwenden, um das anzulegen. Was ist der Unterschied zwischen Service Manager und Resource Manager? Resource Manager gibt es noch nicht so lang, ist die modernere Methode oder der modernere Ansatz und unterstützt uns beim automatischen Erzeugen von Ressourcen wesentlich besser, als es der Service Manager kann. Ja? Bitte. Danke, ich darf das Kommentar kurz wiedergeben. Natürlich ist es so, dass der Service Manager als Backend technisch ganz anders ausschaut. Wir haben im Resource Manager ein ganz anderes technisches Backend. Wir sehen auch teilweise Ressourcen, die im Service Manager angelegt wurden, nicht im Resource Manager und umgekehrt, beziehungsweise können diese nicht miteinander verheiraten, bis zu einem gewissen Grad. Also, wie nicht Peering geht schon. Aber der Service-Manager-Ansatz, wenn Sie das bis heute verwendet haben, dann ist die Session, die ich heute halte, nichts für Sie. Weil Sie sollten den Resource-Manager verwenden. Oder vielleicht ist es genau deswegen was für Sie. Weil, wenn Sie heute Service-Manager verwenden, können Sie die Methoden, die ich heute herzeige, im Service-Manager nicht verwenden. Aber Sie können damit die neue Umgebung im Resource-Manager aufbauen. Das heißt, wir kümmern uns heute um dieses Interface. Und wir werden Methoden zeigen, wie man das benutzt, sinnvoll. Resource Manager selbst, Azure Resource Manager, lebt mit Templates. Das bedeutet, ein Resource Manager Template kann mir eine komplette Umgebung anlegen. Ich kann sie über diesen Weg beschreiben. Wie schaut das aus? Eigentlich recht simpel. Ja. Ich werde jetzt einmal kurz versuchen zu erklären, wie das funktioniert und wie das ausschaut. Ja. Dazu zeige ich Ihnen jetzt ganz kurz eine vereinfachte Form von einem JSON-File. In der Agenda stand JSON. Ja. Jeder weiß, was JSON ist. Wofür steht JSON? Danke. JavaScript Object Notation. JSON ist das neue XML. Warum? JSON klingt cooler. Nicht jeder weiß, was heißt. Ja? Und außerdem ist JavaScript sowieso cool. Deswegen haben wir JSON statt XML. Technisch gesehen könnte man natürlich XML verwenden, aber das war halt einfach aus Performancegründen und aus Optimierungsgründen nicht sinnvoll. Das heißt, man hat sich für JSON entschieden, um Templates zu definieren. Das bedeutet, ich habe sowas wie ein JSON-File. Das besteht im Wesentlichen aus Key- und Value-Pairs. Das heißt, es gibt einen Key, der steht immer schön links, hier, Content-Version als Beispiel, Doppelpunkt, der dazu passende Value. Jetzt ist ein Template die Beschreibung meines gesamten Environments. Das heißt, Parameter sind eine Liste von unterschiedlichen Key-Value-Pairs, die mir beschreiben, welche Values ich meinem Template mitgeben kann. Die Parameter bestehen zum Beispiel aus einem Usernamen, aus einem Passwort, die mir sagen, hey, der Username muss vom Typ String sein. Metadaten, eine kurze Beschreibung, was ist der Parameter? So, Passwort, Secure String natürlich, Passwörter wollen wir immer secure haben, klar. Dinge wie VM-Namen, Nickname-Präfixe, unterschiedlichste Parameter, die mir helfen, mein Environment zu beschreiben. Eine lange Liste davon. Auch gibt es Variablen. Variablen, die mir helfen, genauso gewisse Parameter zusammen zu konkaten. Ja, und man sieht hier gleich ein schönes Beispiel für eine Variante. Wie kann ich heute sicherstellen, dass das, was ich namentlich da jetzt als Parameter mitgebe, auch so ankommt, wie ich das gerne hätte. Simples Beispiel. Ich habe mir erlaubt, ein Availability Set zu definieren. Dieser Name besteht immer aus dem Parameter der VM, der mir mitgegeben wird, und AVSet am Anfang. Das heißt AVSet, Name der VM. Name, perfekt. Damit habe ich immer quasi AVSet, meine Availability Sets und kann dann auch sortieren, kann dann auch suchen, all diese Dinge. Ja, kann über diese Variablen mir automatisch Funktionalitäten zusammenbauen. Ja. Die eigentliche Ressource ist dann im Bereich Resources zu finden und ist auch relativ einfach zu beschreiben, nämlich über Key-Value-Pairs, welche Ressource will ich eigentlich anlegen? Einen Storage-Account. Welche Parameter hat diese Ressource? Wie zum Beispiel den Account-Typ. Standard-LAS, Premium-Storage, SSD-Storage, Cold, Hot, bla bla bla. Dasselbe trifft alle anderen Ressourcen. Das heißt, ich beschreibe in diesen Ressourcen auch meine Availability Sets, meine Network Interfaces, meine ganze VM in Wirklichkeit, mein ganzes Environment, Netzwerk, alles und kann dieses dann automatisiert deployen lassen. Wie man das macht, zeige ich Ihnen ganz einfach oder ich zeige Ihnen ein Beispiel, wie man das machen kann. Nämlich gibt es da ein einfaches PowerShell-Skript. Dieses hier, da drücke ich jetzt einmal F5, damit Sie sehen, halt. Den Webhook disabled. Klassiker. Dann zeige ich Ihnen, wie das ausschaut. Dieses Template kann ich nehmen und kann ich jetzt deployen mit einem PowerShell-Skript. Ja, das geht relativ simpel, wenn ich da drauf gehe und mir dieses PowerShell-Skript nehme, F5 drücke. Dann läuft hier bei mir am PC, da, auf diesem Notebook, ein PowerShell-Skript, das mich in Azure mal anmeldet. Klar, braucht Credentials. Das heißt, ich melde mich da an. Hoffentlich vertippe ich mich nicht. So, dann kommen noch zwei, drei so Pop-ups wegen dem ganzen Anmeldethema. Er fragt mich, wohin er es deployen soll. Das ist eine Abfrage von mir, damit ich weiß, in welche Subscription deploy ich hinein. Die wähle ich einfach aus. Und dann fängt das Ding an, indem es da rein meinen Webserver deployt, mit meinem entsprechenden Webserver-Deployment. So, und dann sehen Sie, okay, da kommen jetzt eine ganze Menge Text, der mir sagt, du, ich mache da jetzt quasi Deployment, ich nudel dieses XML, dieses JSON-File dort jetzt eine. Und da passiert im Hintergrund einfach das eigentliche Deployment. Hier am Notebook. Suboptimal. Es ist zwar jetzt nicht so, wenn ich da anstecke, geht es nicht weiter und es ist nur die Hälfte deployed, aber suboptimal, weil meine PowerShell ist jetzt beschäftigt. Die hängt da jetzt, die tut da jetzt, die werkt da jetzt. Jeder muss das PowerShell-Skript haben, wenn er das deployen muss. Auch nicht ideal. Ja. Also ist er aber eine Variante. Das heißt, der nimmt dieses PowerShell, JSON-File und nimmt unser Portal. Und wenn ich da reinschaue, gibt es hier jetzt ein Sample, cwdsc-test02, in dem Ressourcen deployed werden. Sie sehen hier einfach eine Übersicht der Ressourcen, die ich da deploy. Ich deploy Netzwerk, eine VM, ich deploy DSC-Ressourcen, Virenscanner, all diese Geschichten. Komplett fertig. Und ich hoffe, dass sie das dann ausgeht, dass ich das am Ende noch kurz herzeige, wie das ausschaut. So, das heißt, das ist mal eine Variante, wie ich das deployen kann. Das wäre jetzt aber eigentlich nur quasi ein Beispiel einer Ressource. In Wirklichkeit kann ich das für jede Ressource, die in Azure existiert. Ich kann einen Server damit deployen, ich kann eine Datenbank damit deployen, ich kann eine Webseite damit deployen. Ich kann aber auch einen einzelnen Server in ein bestehendes Netzwerk rein deployen. Weil ich habe vielleicht schon ein Netz. Ich habe vielleicht schon andere Ressourcen, die gemeinsam verwendet werden sollen. Eine Variante. Das Template erzeuge ich einmal. Das Template beschreibt mir das gesamte Environment. Da steht alles drin, jedes einzelne Setting. Es ist quasi meine Dokumentation. Und ganz super ist es, wenn ich dieses Template nicht bei mir da am Notebook speichere, sondern in einem GitHub-Container oder in einem TFS, natürlich, kann man auch machen. Aber ein Git oder generell ein Source-Control-System ist deswegen ideal, weil dann kann ich Änderungen dort auch dokumentieren, indem ich einfach Check-in mache und schon weiß ich, was hat sich dort geändert. Jeder kennt ein Source-Control-System. Ja, wunderbar. Das heißt, da kommt jetzt so ein bisschen dieser Development-Ansatz rein. Ja? Also Source-Control. Normaler Infrastrukturmensch wird nie im Leben ein Source-Control verwenden, seien wir uns ehrlich, oder? Wofür auch. Das heißt, wir haben ein File, das unsere Umgebung beschreibt. Dort steht alles drin. Wir haben Dokumentation, wir haben plötzlich Source-Control durch Änderungen und wir können das relativ einfach dort deployen. Auch getrennt voneinander. Also das Ganze wird jetzt deployed in eine Ressourcegruppe. Nenne ich die Ressourcegruppe anders beim Deployment, deploy das nochmal in eine andere Ressourcegruppe. Ändere ich ein paar Parameter, ändern sich die Inputwerte, weil VM heißt ein bisschen anders, sie heißt vielleicht Test plötzlich und nicht mehr Production. Und ich kann all diese Prozesse, die ich heute vielleicht in der Production vorher noch testen sollte und nicht einfach drauf loslassen, vielleicht auch vorher im Test oder im Dev ausprobieren. Habe ich hier genauso drin. Das heißt, jederzeit ein Test-Environment, kein Problem, machen wir einfach. Klick, deploy, je nach Größe des Templates ist das in ein paar Minuten fertig und ich hab's. Läuft bis am Abend zerstören wir es wieder und in der Früh machen wir es neu. Immer ein sauberes Test-Environment. So. Das heißt, über diesen Weg kann ich jetzt auch sehr einfach, sehr schnell Ressourcen zur Verfügung stellen. Wie schon erwähnt, ist PowerShell die eine Variante, wie ihr das da jetzt machen kann. Ja, Sie sehen, das rennt noch immer, das wird jetzt eine Zeit brauchen, bis die VM kopiert ist und bis die quasi erzeugt ist und bis das rennt. Jetzt ist das Deployment über PowerShell eine Variante, wie ihr das machen kann. Die interessantere Variante, und dafür habe ich was vorbereitet, Sie sehen hier links einen Automation-Account. Ja. Ich zeige Ihnen diesen Automation-Account ein bisschen genauer, damit man das ein bisschen besser sieht. So. Ein Automation-Account in Azure erlaubt es mir, PowerShell-Skripte, auch Workflows, in Azure laufen zu lassen. Das heißt, mein Notebook, das jetzt diesen PowerShell-Prozess ausführt und rennt die ganze Zeit, den könnt ihr eigentlich in Azure laufen lassen. Das sind dort vielleicht jetzt nicht so coole Notebooks, sondern irgendwelche Server, die das ausführen. Aber grundsätzlich erlaubt es mir, ein Template und ein Skript, das dieses Template verwendet und ich habe hier eins vorbereitet. Sie sehen, wenn ich da auf View gehe, habe ich hier nichts anderes als genau denselben PowerShell-Code, ja, der vorher bei mir on-premise gelaufen ist, da am Notebook. Und dieses Skript kann ich antriggern und kann ihm sagen, du liebes Skript, mach mal. Mit einem sogenannten Webhook. Ein Webhook, und Sie sehen, das ist mein Security-Problem, dieser Webhook ist einfach nur ein quasi, trigger das bitte an und mach mal. Der Webhook startet mein Skript, da brauche ich nicht drauf warten, das ist ein REST-Call, und dann läuft es. Ich enable den jetzt einmal, damit man sieht, wenn ich da Save drücke, weil der Webhook ist nicht authentifiziert. Das heißt, den kann jeder aufrufen. Der Webhook ist eine einfache URL, die man aufrufen kann. Das bedeutet, das Beispiel, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, dieses hier, wenn es gut sind mit Merken oder Abfotografieren, der Token, der da hinten dran steht, an der URL ganz oben, ja, dieser hier, der ist quasi die Security. Weiß ich den Token, kann ich den Webhook antriggern. Wurscht, wer ich bin. Ja? Deswegen deaktiviere ich die bei meinem Test immer danach. Ja? Also kann ich 5 Minuten gern probieren, geht nicht mehr. Ja? Was ich auch dazu mache, ja, ich gebe ein paar Parameter mit. Ich habe das vorher erwähnt. Dieses JSON-File akzeptiert auch Parameter. Das heißt, ich kann mit dem Webhook mit in einer einfachen Form sagen, du liebes JSON-File, diese Parameter, die ich da quasi mitgebe, du deployst mir bitte dieses spezielle Template aus diesem speziellen Input mit diesen Connection Names, mit diesen Parametern. So soll vielleicht der Servername heißen, habe ich bei mir jetzt nicht angepasst, aber ein paar Eckparameter, die man hier beeinflussen kann. Und der Benefit an dem Ganzen ist, dass diese Sachen, ja, das da ausführen, das dauert nicht lang, weil das triggere ich an und das ist fertig. Ja. Und damit habe ich jetzt auch nicht so ein Problem, dass ich da vor dem Notebook sitzen muss und darauf warten kann. Und vor allem, ich muss nicht lokal das Skript ausführen, sondern ich kann das antriggern aus einem beliebigen System heraus. Das heißt auch aus einem Service Manager, der eine neue VM anlegt für einen User. Kurzer Webhook-Aufruf, Servernamen mit übergeben, fertig. Riesenvorteil für die Automatisierung, ja, weil dann habe ich da quasi ein bisschen einen Prozess drin und brauche nicht darauf warten und irgendwann ist das fertig und liefert mir eventuell einen Output, schickt mir eine Mail, wenn das fertig ist. Ja. Das heißt, auch so kann ich das Ganze mal ein bisschen automatisieren und über Webhooks quasi antriggern. Aber das Template dahinter bleibt immer das Gleiche. Ja. Also das Template dahinter ist immer das Gleiche. Ja. Kann ich über diesen Weg einfach aktivieren, deaktivieren und auch natürlich andere Skripte. Also das ist jetzt Anlegen einer VM ist natürlich nur ein Beispiel. Da könnte jedes andere Template dahinter auch stehen und angetriggert werden. So, das heißt, da haben wir schon mal einen Grad der Automatisierung. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, sogenannte Schedules zu definieren, um ein Skript einfach automatisch laufen zu lassen. Und zu einer gewissen Zeit. Simples Beispiel, die ganzen Developer-VMs, jeder Developer mit seinen Test-VMs, der trat in NIO. Never. Ja. Also jeder, der einen Developer kennt, der geht um 18 Uhr heim und der Rest ist ihm wurscht. Der nimmt sich keine 5 Minuten Zeit, um die VM zu stoppen, die er die ganze Nacht nicht verwendet. Ja. Das ist eigentlich normal. Das heißt, man könnte einfach hergehen und sagen, passt, ich habe ein Schedule, das mir die VM einfach stoppt. Und runterfährt und Sache erledigt. Um 18 Uhr, um 18.10 Uhr wird die VM gestoppt und in der Früh, 7.30 Uhr, startet es wieder, weil um 9 Uhr ist der Developer dann da. Oder um 10 Uhr. Das, genau, oder um 10. So, das heißt, da kann ich schon mal einiges an Automatisierung reinbringen. Der nächste Step ist, jetzt habe ich eine VM deployed. Ich als Infrastrukturmensch sage, passt, jetzt habe ich eine VM, jetzt müsste ich da drauf Exchange installieren, jetzt müsste ich da drauf noch 5 andere Sachen, einen Webserver und das noch installieren und den Hotfix und da noch was. Das ist irgendwie jetzt natürlich nicht im Sinne des Gedanken, weil Automatisierung heißt ja, da drücke ich am Knopf und das Ding ist fertig. Und zwar so, wie ich es haben will, mit aller Software drauf, mit allen Patches drauf, mit allem, was ich brauche, vielleicht sogar Domain gejoint, Virenscanner drauf, aber nicht Knocker des Windows. Das heißt, jeder hat sicher schon vom PowerShell Desired State Configuration gehört. Oder? Ja, schon. Ja, zumindest eine Hand. Gut. Jeder kennt Chef und Puppet. Leichtes Nicken. Chef und Puppet macht das seit Jahren, was wir jetzt im PowerShell DSC schon langsam können. Ja. DSC, Desired State Configuration aus PowerShell, verfolgt ein ähnliches Ziel. Ich habe ein File, ja, wo drin steht, wie soll mein Environment ausschauen? Wie soll mein Server ausschauen? Welche Rollen sind installiert? Welche Files werden irgendwo hin kopiert? Von wo kriegt er die Files? All diese Geschichten. Das nehme ich, das beschreibende File, apply es auf meinen Server und der Server kümmert sich darum, dass der dann so ausschaut. Das heißt, der installiert die Rollen, der kümmert sich darum, dass die Files runtergeladen werden, die er braucht, dass die Patches installiert werden, die er braucht, dass eventuell Software nachinstalliert wird, all diese Geschichten. Und im Idealfall habe ich dann einen fertigen Server, der genau das tut, was ich haben will. Der mein Webserver ist, der mein Exchange-Server ist, der meine Datenbanken gesiedet hat, all diese Geschichten. Ja. Das heißt, der Idealfall ist, dass ich mein DSC-Template mit meinem JSON-Template verheirate. Weil zuerst den Server deployen, dann die Config drauf und fertig. Und es wäre nicht Azure, wenn das nicht in Azure gehen würde. Das heißt, wir können sogenannte DSC-Configurations ja, hier ablegen, in Azure selbst. Ja. Das heißt, wir haben hier einen eigenen Punkt, DSC-Configurations, die mir erlauben, eine Konfiguration zu definieren und dort abzulegen. Plus dann entsprechend zu customizen. Das heißt, ich habe hier einen DSC-Node. Ja. Man sieht, ich habe da schon ein bisschen herumgespielt damit. Wenn ich einen Server eine solche Konfiguration apply und sage, da hast deine Config, bitte drauf, dann meldet sich der hier und kommt mit einem Namen, mit einem Status und mit einer Node-Konfiguration daher. Ja, diese Konfiguration, die ich vorher definiert habe. In meinem Fall New Domain 42.at, das heißt, das ist ein Domain-Controller, der in der Domain 42.at steht. So, man sieht, ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert, das heißt, man sieht auch, dass diese Maschinen hier unresponsive, failed, Herumspielereien. Ja. Großer Vorteil dieser Lösung, ja, wenn ich da drauf gehe und ich sehe ja, die Konfiguration von dieser VM, IP-Adresse, in welcher Resource Group war die, die Config, die er applied hat, eventuelle Reports, ja, ob die Maschine die Konfiguration korrekt applied hat oder nicht. Ja. Wenn es sich zeitlich ausgeht, werden wir die neue Maschine dann auch da sehen. Ja. Also die sollte hier genauso auftauchen. So. Ändere ich die Konfiguration, dann ändert sich die Konfiguration am Server. Was heißt das? Das heißt, ich deploy meinen Server mit einem JSON-Template. Einen, zwei, drei. So viel ich brauche für das Service, das ich betreiben will. Ich apply meine DSC-Konfiguration, die hier hinterlegt ist. Ändere ich die DSC-Konfiguration, schaut mein Server alle 30 Minuten nach, gibt es was Neues. Hat sie die Config geändert, dann wird er dafür sorgen, dass diese Konfiguration, die er sieht und die er hat, gleich werden. Und das sehe ich hier, weil ich sehe, wenn der Server einen Report liefert, hat er eine Änderung gemacht, ist die angekommen, hat er erfolgreich applied. Und das bringt mich jetzt zu einem ganz simplen Prinzip. Der Name Continuous Deployment, die Bezeichnung Continuous Deployment, heißt nicht, dass ich ständig Server deploy. Ja, ja kann ich, natürlich. Das Deployment an sich kostet nichts. Aber es heißt auch, dass ich die Konfiguration, die ich habe, die sich ja entwickelt, die ist ja nicht immer gleich. Das ist ja nichts, was ich einmal apply und dann bleibt so. Sondern die apply ich jetzt einmal, weil ich vielleicht einen neuen Server installiere. Und dann ändere ich diese Konfiguration. Diese DSC-Config ändere ich. Ich ändere vielleicht mein JSON-Template, kann sein. Ja. Vielleicht gibt es eine Ressource mehr, die ich brauche. Apply ich die Konfiguration und mein Deployment passt sich an. Azure sorgt dafür, wenn ich diese JSON oder auch die DSC-Config nehme und auf meine Services drauf packe, dass die Services dann auch so ausschauen wie die DSC-Config oder wie das JSON-Template. Ganz simples Beispiel. Wenn ich heute einen Webserver mit einem JSON-Template deploy, wo drin steht, deploy mir einen Webserver mit einem Load Balancer davor, alles super. Dann kann ich da einfach das Server-Template nehmen und reinschreiben, deploy mir zwei Webserver mit dem Load Balancer davor. Und das mache ich auf mein bestehendes Environment einfach drauf und Azure wird feststellen, stimmt, den einen Server habe ich schon, machen wir einfach einen zweiten. Deployt den dazu, passt die Regel am Load Balancer an und meine VMs laufen dann plötzlich im Load Balancer. Und ich habe plötzlich zwei davon. Wenn ich das jetzt einen Schritt weiter, wie patchen Sie heute? Sie gehen auf den Server, Sie nehmen Vesus, nehmen ein SCCM, Sie deployen den Patch auf den Server. Der Server rebootet vielleicht. Vielleicht kommt er wieder hoch. In Wirklichkeit ist mir das wurscht, weil ich nehme einfach zwei Server in einen Load Balancer, der Service, und deploy einfach ein neues Template drauf, wo ich die Version des Images ändere. Das heißt, heute deploy ich die VM mit Patch bis 120, morgen deploy ich das Server mit dem Image, wo der Patcher drauf ist. Und was mache ich? Ich schmeiße erst eine VM weg, deploy die neu, mache mein Config drauf, schau, dass alles passt, dann deploy ich die zweite Maschine. Und das automatisch. Und im Idealfall habe ich das vorher ausprobiert, weil ich es ja jederzeit im Test-Environment deployen kann. Im Idealfall. Also, wer das halt mit dem Reliable nicht so sieht, der kann es auch gleich in Produktion machen. Ja. Aber grundsätzlich würde man das dann quasi im Test-Environment so deployen. Das heißt, das Template an sich, das Templating, hilft mir, viele Probleme zu lösen. Einerseits ist es mal ein Dokumentationsthema, dann ist es natürlich ein Änderungsthema, wenn ich den Prozess so weit habe, dass jede Änderung an dem System nur über die entsprechenden Templates passiert. Wenn da einer nebenbei sich drauf verbindet und irgendwas installiert oder wegtut, dann geht das natürlich nicht. Ja? Also das ist klar. Ja? Wenngleich wir bei DSC vor allem auch die Möglichkeit haben, eine Config zu applyen und dann auch zu sagen, kontrolliere alle 30 Minuten, ob sich die Config geändert hat. Und wenn da wer was deinstalliert hat, irgendeine Rolle, weil er lustig war, dann installiere es einfach wieder. Das heißt, nicht nur apply einmal und lass mal so, sondern apply und korrigiere es auch, wenn es falsch ist. Ja? Kann man Leute recht gut ärgern, ja? DSC-Config applyen und einfach dafür sorgen, dass man einen Webserver nicht installieren kann. Macht recht lustige Phänomene, kommt lang nicht drauf, dass das nicht, aber wurscht. Unabhängig davon, so. Das bedeutet, wir haben hoffentlich, da, jetzt, ah ja, okay, jetzt deployed noch. Habe ich schon erwähnt, die Azure Cloud ist super schnell. Genau, das heißt, wir sollten dann schön langsam hier einen Service sehen. Da, ja, genau. Also, man sieht, da habe ich jetzt schon meine virtuelle Maschine und ich zeige jetzt einmal ganz kurz nur her, wie das ausschaut, wenn ich so eine virtuelle Maschine betrachte, weil ich habe hier einen eigenen Punkt Extensions und über den wird dann quasi mein entsprechendes zusätzliches Feature PowerShell DSC deployed. Dieses DSC-Feature oder diese Extension, ja, holt sich jetzt aus meinem Automation-Account einfach eins zu eins die Config und applyt die auf diese virtuelle Maschine. Ja. Man sieht, Transitioning, wunderbar, und da kommt eine ganze Menge an Content dann daher. Irgendwann einmal, sollte da eigentlich ein Log auftauchen. Das heißt, wenn man da draufklickt oder daher klickt und daher klickt, sollte eigentlich ein Log-File dann irgendwann kommen. Manchmal kommt es auch nicht, habe ich schon erwähnt, dass dieses Webinterface asozial ist. Also es kommt normalerweise da rechts ein Logfile, damit man sieht, was passiert. Ja. Und damit sieht man auch, okay, hat das funktioniert oder nicht. Momentan bei Transitioning heißt es einfach, er tut gerade. Ja. Er tut gerade Sachen installieren, tut gerade die VM installieren, ähnliche Geschichten. Normalerweise erkennt man das auch daran, dass die VM dann hier ein bisschen CPU-Spikes und so Geschichten hat. Ja. Also dass der wirklich was tut. So. Im Normalfall sollte diese virtuelle Maschine dann in kürzester Zeit in meinem Automation-Account auftauchen und mir sagen, dass sie da quasi reinwandert. Schauen wir mal. Wird ein bisschen dauern. Gut. In der Zwischenzeit zeige ich noch ganz kurz her das JSON-Template, das ich vorher hergezeigt habe. Für alle, die sich wundern, woher weiß man das, wer klickt denn das zusammen, welcher Trottel schreibt denn sowas? Ja, der muss ja schon ein bisschen krank sein. Das ist nichts, was ich erfunden habe oder was ich jetzt so eins zu eins zusammengeschrieben habe, sondern das ist ein fertiges Sample. Wenn man auf GitHub geht, und das ist jetzt so ein bisschen diese Tipps-Tools-Ecke, ja, wenn man auf GitHub geht, gibt es eine fertige Sammlung von Azure Quick Start Templates. Ja. Diese Templates sind von der Microsoft selber, oder ich glaube zumindest ein Großteil davon, ja, kann man sich anschauen, da sind so ziemlich alle Ressourcen, die ich irgendwie finden kann, ja, die so irgendwie existieren und möglich sind, sind da drin. Und wenn ich da runterscroll, ja, das sind echt viel von diesen Templates. Also da haben sich ganz viele Leute ganz viel überlegt. Und echt, so, da hört es auf. So, da ist ihr Ding. Also das ist wirklich viel. Das heißt, man kann da einfach relativ fertige Samples nehmen, rauskopieren und einfach verwenden. Ja? Wenn ich da eine virtuelle Maschine haben will, dann kann ich zum Beispiel, no, wenn ich mich nicht vertippe, nehmen wir her, eine ganz normale virtuelle Maschine, sagen wir mal Simple Windows, zufälligerweise die Server, die ich gerade deployed habe. Und es gibt hier zwei recht einfache Varianten. Es gibt immer in diesen Templates ein Azure Deploy JSON und ein Parameterfile, damit ich sehe, wie das ausschaut, damit ich mir das anschauen kann. Und es gibt einen einfachen Deploy to Azure Button. Probieren Sie es doch einfach aus. Klicken Sie mal drauf und deployen Sie diese VM einfach nach Azure. Schauen Sie sich an, wie das funktioniert. Es gibt hier Templates, die teilweise wirklich sehr, sehr, sehr komplex sind. Es gibt in diesem Azure Samples ein Template, das eine gesamte SharePoint-Farm deployt. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen Server, wo alles drauf ist, sondern Domain-Controller, Backup-Domain-Controller, SQL-Availability-Group mit einem File-Share-Witness, mit zwei SharePoint-Server, wo eine vorkonfigurierte Site-Collection drauf ist. Komplett. Ja, das rennt dann schon ein bisschen. Also das ist nicht in 5 Minuten fertig. Ja. Aber es ist einfach komplett durchgebaut. Ja. Eins der geilsten Templates, die ich je gesehen habe. Ja. Also Respekt, wer auch immer das gebaut hat. Ja. Aber wirklich gut gemacht. Das heißt, man sieht auch, dass es nicht dabei endet, dass ich einen Webserver installiere, ja, und irgendwie eine Rolle und zwei Files hinkopiere. Sondern es geht wirklich so weit, dass ich ganze Environments dorthin bauen kann. Und wir haben das für einen Kunden auch verwendet. Also wir haben dieses Basis-Template einfach genommen, ein bisschen abgewandelt, ein bisschen zusammengeschränkt, für SharePoint-Testing. Der deployt sich in der Früh einfach so eine SharePoint-Testfarm, entwickelt dann auf der Testfarm sein Plugin oder whatever es ist und auf die Nacht schmeißt er das weg und in der Früh deployt er es neu. Ja, er macht es automatisiert, eine Stunde vorher, damit es fertig ist, bis der Developer kommt. Also er startet ungefähr um 9 Uhr, damit der Developer um 10 Uhr arbeiten kann. Und hat halt alles fertig da drin. Wirklich jeden Tag. Und er kann, wenn er zwei Developer anstellt, also falls er es sich leisten kann, kann er sogar zwei Environments komplett getrennt voneinander deployen. Coole Sache eigentlich. So, theoretisch sollte das dann, ha, na so, aufs Stichwort. Man sieht, plötzlich habe ich eine VM mehr. Also beim Namen war ich jetzt nicht besonders kreativ, ja, also bitte nicht hauen. Die heißt wirklich genauso. Man sieht aber anhand des Datums, ja, und anhand der Zeit, dass das wirklich passt. Und man sieht auch hier jetzt, die Consistency ist in progress. Das heißt, der applied die Config gerade, ja, der werkt gerade an der Config. Und damit habe ich hier quasi auch wirklich die Möglichkeit dann zu kontrollieren, weil das wird alle 15 Minuten bei mir jetzt, glaube ich, 15 Minuten habe ich eingestellt oder 30 Minuten, schaut der auch nach, ob die Config noch passt. Und dann sehe ich alle 15, alle 30 Minuten da drin, ob die Config passt oder nicht. Coole Sache, oder? Wer schaut alle 30 Minuten bei alle ihre Server nach, dass die Config passt? Brauchen Sie echt viel Ferialpraktikanten. Ganz viele Ferialpraktikanten. Gut. Nachdem ich behauptet habe, ich werde mit der Zeit fertig, oder ich hoffe, dass ich mit der Zeit fertig werde, ich habe noch 6 Minuten, das heißt, ich könnte sogar Fragen beantworten. Also, falls jemand irgendwelche Fragen hätte. Also, Fragen? Hm? Ja, gern.
Jetzt für Test und Staging-Umgebung, würde man das in eigenen Ressourcen am besten machen? Oder
Umgebung? Das kommt jetzt drauf an. Also die Frage Richtung, wie handhabe ich jetzt Test-Environment, Production-Environments, wie kann ich das trennen, wie mache ich das sinnvoll? Die Frage kann man nur mit einem diplomatischen, das kommt drauf an, beantworten. Warum? Weil, simpel gesagt, es ist einerseits natürlich immer eine Kostenthematik. Ja? Wie viele Test-Environments deploy ich, wie lange laufen die, was kosten mich die? Ja? Will ich das vielleicht in einer eigenen Subscription betreiben, die ich limitiere zum Beispiel? Und habe damit auch die Kostenkontrolle ein bisschen, ja? Dass ich sehe, okay, wann wird dieses Limit getroffen? Das ist zwar kein Hard-Limit bei Subscriptions, aber ich habe zumindest den Überblick. Ja? Oder reicht es mir, dass ich das auf eine Ressourcegruppe deploy und habe damit auf der Ressourcegruppe zwar einen Kostenfaktor, ist aber in derselben Subscription drin. Ja. Mit dem Problem, auch ein Security-Thema natürlich, ich kann ja auf Ressourcen Security verkeben. Das heißt, mein Developer kann die Produktionsressourcegruppe im Idealfall nicht angreifen. Also im Idealfall. Also jeder Global Admin oder jeder Developer, der Global Admin auf der Subscription ist, nicht so eine gute Idee im Normalfall. Ja? Das heißt, eigentlich sollte ich dafür sorgen, dass aus Security-Sicht der Developer dann innerhalb seiner Ressourcegruppe, kann jeder Developer gern seine eigene haben, da drin quasi lebt und arbeitet. Aus der eigenen Erfahrung, es in unterschiedliche Subscriptions zu packen, ja, verschafft ein bisschen mehr Überblick, weil ich dann eine Produktions-Subscription habe, da ist alles quasi automatisiert, direkt mit Deployment aus meinem CDN heraus und der Developer kann leben und sich werken in seiner Subscription und hat vor allem den Vorteil, würde er was hinmachen im Sinne von, er will alles, was bei sich im Environment existiert, zerstören und neu anlegen, dann braucht er nicht jede Ressource seiner Resource Group anklicken und löschen, sondern er kann die ganze Resource Gruppe nehmen, löschen und neu anlegen lassen. Also vom Handling her ist es vielleicht eine Spur einfacher und eine Spur bequemer. Ja. Aber es kommt letztendlich darauf an. Also beide Ansätze in derselben Subscription, in getrennten Subscriptions sind valide, haben halt kleine, feine Unterschiede, was Rechte-Management betrifft. Aber technisch lösbar sind beide. Ja.
Auf jeden Fall für die Testumgebung eine eigene Ressourcegruppe.
Also Testumgebungen auf jeden Fall bitte in einer eigenen Ressourcegruppe. Ja. Also ich würde nicht anfangen, Testserver in derselben Ressourcegruppe wie Produktionsmaschinen zu betreiben. Ressourcegruppen kosten kein Geld. Also die sind eigentlich recht günstig, die essen kein Brot und dementsprechend kann ich Tausende davon anlegen. Ja, ich kann auch ressourcegruppenübergreifend arbeiten. Bedeutet, ich kann ein Netz anlegen, das ist mein Testnetz, und jeder Developer kriegt eine eigene Ressourcegruppe, wo er nur seine Server reinpackt, die aber am selben Testnetz draufhängen. Und am Netz hat er vielleicht keine Rechte. Ja, also rechte technisch kann ich das sehr sauber trennen und trotzdem dem Developer quasi seine Welt bieten. Noch viel besser ist es, wenn es wirklich um Dev-Testing geht, dass ich eine sehr spezielle Ressource benutze. Das ist ein sogenanntes Dev-Test-Lab. Das ist ein eigener Typ von Ressource, den ich hier anlegen kann, der mir erlaubt, auch schon gewisse Templates vorzudefinieren. Das dauert jetzt nur eine Sekunde. Dev-Test-Lab ist wirklich so ein bisschen schon Richtung Automatisierung, vorbereitende Automatisierung für so fertige Environments, die ich schon habe, die vielleicht aus mehr als einer virtuellen Maschine bestehen, die komplett isoliert laufen, die sich ein Dev auch selbst deployen kann. Ja, das heißt, ich habe die Möglichkeit bei solchen Dev-Test-Labs, ich zeige das da mal so her, bei solchen Dev-Test-Labs habe ich über diese schöne Auswahl schon vorgefertigt ein paar Bereiche für meine virtuellen Maschinen, eventuell vorgegebene Datadisks, die ich uploaden kann, Formulare oder Formulas, die mir vorgefertigte, installiere mir diese Windows-Maschine, pack diese Software, diese Software drauf, das ist eine Dev-Maschine. Windows 10, GitHub, Client drauf, vielleicht dann Visual Studio schon drauf und ein gewisses Repo schon drauf, ja, vom GitHub reingesynkt. Das heißt, ich kann hier wirklich so kleine Labs bauen und diese Labs kann ich dann auch beschränken. Das heißt, Developer XY bekommt 5 VMs. Hat er 5 VMs, kann er keine sechste starten. Weil dann muss er vorher die anderen 5 auch dran. Ich kann beschränken, er darf nur gewisse VM-Größen verwenden. Also nicht die fetten G-Maschinen mit 400 GB Memory, sondern vielleicht nur eine kleine D-Maschine mit 8 GB Memory. Reicht fürs Test. Ja. Das heißt, da ist schon eine gewisse Logik drin, ja, die ich auch mit JSON-Templates ansteuern kann. Also auch da habe ich natürlich die Möglichkeit, ein JSON-Template zu nehmen und das fürs Deployment als Basis zu verwenden. Dev-Test-Lab versucht, ein asoziales Webinterface sozial zu machen. Also, dass der Developer da drauf geht und klickt. Ja. Ich meine, wie sinnvoll. Ja. Es ist eine ganz nette Erleichterung für jemanden, der wirklich komplett neu ist für Azure, um diese Dinge ein bisschen zu sehen und zu kennen. So, und jetzt wäre ich gestoppt, weil ich mit meiner Zeit am Ende bin. Das nicht ist mehr schlecht, wieder das Mikrofon. Weil ich hätte noch ganz viele tolle Folien gehabt, die ich herzeigen wollte, die jetzt hoffentlich jeder gesehen hat und ich vorher erklärt habe. Danke.
Das war jetzt fertig. Ein bisschen schnell, aber vielen, vielen Dank, Christoph, für den guten Vortrag.
Bitte gern.
Christoph, danke.